Hey und herzlich willkommen zur Weserfunk Mixed Zone, zur Werder Doku, ein Jahr zweite Liga, und zwar zu unserer zweiten Ausgabe dazu. Heute wollen wir über Episode 3 und 4 sprechen. Ich bin Kim und darf heute wieder so ein bisschen durch die Sendung führen und versuche, die beiden Damen an meiner Seite ein bisschen einzubremsen und einzunorden, wenn sie sich in ihren Elogen über so einiges verlieren. Das kann ich schon versprechen, es wird heute wahrscheinlich wieder lang. Ich hab die Hoffnung, es wird kurz, aber ich glaube nicht. Wir werden nicht kurz und knackig bleiben. An meiner Seite heute sind mit dabei Kirsten. Hallo Kirsten.
Hallo Kim.
Und auch Zettelsina ist wieder mit dabei. Moin Sina.
Hallöchen.
Ja, Sina hat wieder fleißig geschrieben, damit uns nichts untergeht, was an wichtigen Themen so passiert ist. Und mal schauen, wie wir uns so durchgrooven. Wir haben nicht so viel Input, weil ich wieder vergessen habe, rechtzeitig zu fragen, euch, liebe HörerInnen, nach Input. Das habe ich vor 20 Minuten getan. Es ist eine Frage gekommen. Aber erstmal wollen wir über Gefühle reden. Und zwar darüber, ich finde diese beiden Episoden, die war jetzt schon mal so eine richtige Achterbahnfahrt. Und bevor wir jetzt so sehr auf einzelne Sachen eingehen, möchte ich einmal wissen, Kirsten, wie war so deine Gefühlsachterbahn während des Schauens von Episode 3 und 4?
Also ich habe diesen ganzen Herbst nochmal durchlebt mit der Verzweiflung über die schlechten Spiele, mit dem Jubel über gedingste Tore, mit diesem vollen Schock über die Impfsache und dann mit dieser Ole Werner ist da Zufriedenheit.
Sina, wie war das bei dir? Bist du in die Achterbahn direkt eingestiegen und warst auch voll mittendrin?
Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich komme da gar nicht mehr so richtig rein. Also ich weiß noch, und daran habe ich mich beim Gucken auch erinnert, dass ich auf diese ganze Impfgeschichte einfach mega relaxed reagiert habe, weil ich auch, glaube ich, die ganze Zeit im Kopf hatte, so, wenn das stimmt, dann ist der halt weg und dann ist das so. Also ich war damit nicht unzufrieden in dem Moment. Und es war eine komische Zeit, so, weil es ja dann auch wieder gewechselt ist von Stadion voll zu Stadion komplett leer, und da war ich so ein bisschen drin, so bin da zurückgekommen in diese Zeit mit, oh fuck, wir haben jetzt eine richtig schlimme Winterwelle vor uns, Herbstwelle, Winterwelle, was Corona angeht, und dass da natürlich auch so immer die Sorge mitgespielt hat, da war ich dann doch auch irgendwie ein bisschen mit drin, ja.
Wir wollen uns heute wieder so ein bisschen anhand der Protagonisten und des Antagonisten so ein bisschen durch die Folgen durchwursteln. Und Folge 3 geht also richtig mellow los. Das war also herzzerreißend für mich. Und zwar geht's ja los mit Christian Groß, wie er halt, das Ende war ja von Episode 2, das verlorene Derby gegen den HSV mit dem sackdämlichen Platzverweis für Christian Groß. Und damit geht's quasi auch los. Tatsächlich, wie er da vom Platz geht, wie über Toprak halt auch nochmal ein paar deutliche Worte sagt, wie ihn das enttäuscht hat, dass sowas dann läuft. Und mit der Verletzung, die er sich dabei zugezogen hat, wo die Befürchtung war, dass das eine wirklich richtig schwere Verletzung ist. Und Christian Groß dann halt auch sagt, ja, und wenn das jetzt irgendwie heißt, ich muss operiert werden, dann höre ich wahrscheinlich auf. Und das so zu sehen, und er sagt das auch relativ klar und fast schon nüchtern, aber das hat mir wirklich das Herz zerrissen. Sina, wie ging dir das dabei?
Ja, ich habe mir auch diesen Satz aufgeschrieben, so den Ömer dann ja quasi für uns Zuschauende gesagt hat und gesagt hat, der hört auf, wenn er operiert werden muss. Und das fand ich aber auch so spannend, so, also allein dieser Gedankengang von wegen, er hat die rote Karte bekommen, geht ins Training mit diesen negativen Gedanken und Gefühlen und verletzt sich dann so. Das ist eigentlich voll klar, wenn du nicht 100% da bist als Leistungssportler, wie schnell geht das, dass du dir dann so eine karriereverändernde Verletzung zuziehen kannst. Und so auch gerade im Rückblick, wenn man dann denkt, was der an Spielen noch gemacht hat. Ich meine, der hat Montag für uns Pokal gespielt, spielt so eine wichtige Rolle in der Mannschaft, glaube ich. Das ist so, so extrem mitreißend, so wie du es auch gesagt hast. Und da war ich einfach nur so froh, dass das gut ausgegangen ist, dass das nicht wirklich in seinem Karriereende geendet ist. Und das dann auch zu hören, wie er darüber redet und sagt so, ey, ich bin jetzt auch schon so alt, ich weiß, was ich meinem Körper als Leistungssportler antue, mega, mega spannend und super interessant.
Kirsten, deine große Liebe ist wahrscheinlich auch noch mal gestiegen beim Schauen.
Ja, total. Also ich hätte auch fast ein bisschen geheult, als also Ömer ist, ich fand das sehr schön, wie Ömer das halt einfach auch dargelegt hat. Und also wie er da so hochgegangen ist dann zum MRT und dann schon dachte so, ey, ich kann den nicht mehr strecken und das ist doch, das wird immer schwieriger, das, was heißt das jetzt? Der Arzt gesagt hat nur so, ganz ruhig, wir gucken jetzt erstmal, was ist, und dann machen wir weiter. Und, oh, nee, und dann habe ich, weil ich natürlich völlig unvorsichtig manchmal bin, bin ich danach ins Forum gegangen und habe mir so durchgelesen, was zu der Folge geschrieben wurde. Und da hat tatsächlich dann wieder einer von den Super-Usern wieder geschrieben, so, warum hört man auf, wenn man operiert werden muss? Was ist das denn für eine weichliche Einstellung? Und ich habe gedacht, so, Alter, was ist falsch mit dir? Du weißt doch gar nicht, was das für ein Profisportler heißt, operiert zu werden am Knie und wie lange die Ausfallzeit ist und wie schwer es ist, sich dann wieder zurückzukommen und wie viel Arbeit da drin steckt. Und irgendwann ist man in über 30 dann vielleicht auch der ganzen Geschichte einfach müde und sagt so, nee, das mache ich nicht noch mal mit. Was sind das eigentlich immer wieder für Aussätze?
Ja, und ich finde, das ist ja auch irgendwie so eine, vielleicht hilfreich ist, so eine Klarheit da selber für sich zu schaffen, so, okay, ich möchte das möglichst irgendwie für mich selbst entscheiden, wann die Karriere endet, so, und das wäre, vielleicht wäre der Grund dann diese Verletzung gewesen, aber trotzdem wäre die Entscheidung von ihm gekommen. Ich glaube, dass das vielleicht auch nochmal eine Rolle spielt, so dann zu sagen, ich habe es trotzdem für mich entschieden, okay, ich gehe jetzt nicht nochmal diesen Weg mit einer OP und einer langen Reha, die dann zum Glück nicht notwendig war, und die Ausfallzeit war ja dann auch im Endeffekt relativ überschaubar.
Ja,
Das,
und sie hatten ja dann auch gesagt, also wenn es operiert werden muss, mindestens 6 bis 8 Monate und dann wäre halt die Saison für ihn gegessen gewesen.
genau, und klar, jetzt hat Sina gerade gesagt, wie wichtig Christian Groß halt für dieses Team ist. Ich glaube halt auch, vor allem auch auf einer menschlichen Ebene, mit dem, was er schon durchgemacht hat, mit diesem Spätberufener sein und dann doch auch trotzdem Mentor sein. Ich glaube, was nicht immer Toprak dir auch mal gesagt hat, also wenn Christian Groß irgendwie zu Beginn seiner Karriere ein paar bessere Entscheidungen getroffen hätte, dann wäre er Star geworden. Also tatsächlich, dass natürlich grundsätzlich das ein sehr guter Fußballer ist. Vielleicht nicht der Sechser, den wir uns immer alle gewünscht haben für Werder, aber vielleicht der Sechser, den wir dann auch vor allem in der zweiten Liga gebraucht haben. Und der einfach auch mit diesen Tiefschlägen, die er dann kurz hintereinander hatte, dann ja sehr gut umgegangen ist. Also das so zurückzukommen, ist dann auch nicht selbstverständlich, und diese Rolle noch nach wie vor im Team einzunehmen. Was ich auch klasse fand, war tatsächlich, wie er das nochmal dargelegt hat, wie wichtig das war, dass er bei der Mannschaft geblieben ist. Also das wäre halt bei einer OP und einer Reha irgendwo halt auch was anderes gewesen. Er hätte nicht mehr so nah an der Mannschaft sein können. So war er trotzdem jeden Tag noch im Zentrum mit den Jungs gegessen, hat dort seine Reha gemacht und sich behandeln lassen und war einfach noch Teil des Teams. So. Ich glaube, das war für ihn einfach auch sehr wichtig, noch Teil des Teams zu sein. Ich glaube aber, es ist fürs Team halt auch sehr wichtig gewesen. Insbesondere mit dem, was dann halt auch noch so im Laufe der nächsten Wochen passiert ist bei Werder, dass dieser Teamzusammenhalt ja einfach so elementar wichtig war. Und solche Entscheidungen dann einfach dann vor Ort zu bleiben, trotzdem täglich hinzufahren, alles dort zu machen mit der Mannschaft. Das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. So, das kann man jetzt im Nachhinein so sagen. Und ich hoffe, dass das auch zukünftig so läuft. Kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ja, Ömer Toprak hat ein paar sehr gute Sachen dazu gesagt und hat ja jetzt in diesen beiden Episoden auch eine größere Rolle eingenommen quasi. Kirsten, hattest du eigentlich damit gerechnet, dass es so jetzt quasi bleibt bei den Anteilen, die jeder so sagt, der bisher so in den ersten beiden Episoden zu sehen war, oder hast du schon gedacht, dass Ömer Toprak jetzt gerade mit dem, was wir wissen, im Skandal, was noch kommt, als Kapitän, dass da nochmal so ein bisschen mehr Toprak-Content uns geliefert wird?
Ich war mir nicht sicher, ich hatte es aber gehofft, weil ich glaube ja immer, dass er, wie ich auch bestätigt worden bin, völlig zu Recht, sehr, sehr gute Sachen zu sowas zu sagen hat. Wo dass er was gesagt hat, wir wissen alle, dass er eigentlich nicht so der Typ ist, der drauf steht, in der Öffentlichkeit sich mit Presse und so zu unterhalten. Das ist nicht so seins und Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er sich da bereit erklärt hat, auch das zu machen und dazu was zu sagen. Und so alles, was er dazu gesagt hat, habe ich einfach nur gesessen, so, ja, danke.
Sina, was waren so für dich die prägendsten Sätze, die Toprak jetzt gesagt hat während der Episoden?
Habe ich mir natürlich aufgeschrieben.
Habe ich mir gedacht.
Also wie gesagt, einmal diese Geschichte mit Grosso und der Operation und dann, was für mich so der Satz war, wo ich auch irgendwie Gänsehaut hatte, war dann schon in Folge 4, als er gesagt hat zu Ole Werner, er hat an uns geglaubt und dann sind wir marschiert. So, und da hatte ich dann wirklich auch so Gänsehaut und dachte, oh mein Gott, das ist einfach dieses Grundvertrauen, was er, also jetzt Ole Werner anscheinend ausstrahlt und dieser Mannschaft gibt und dass die Spieler das auch irgendwie gebraucht haben, gerade in diesem Moment, einfach, dass jemand an sie glaubt und sie da abholt, wo sie sind, und dass das dann so eins zu eins funktioniert hat und wie er das dann auch rübergebracht hat, das fand ich, also dann Ömer Toprak, das fand ich richtig, richtig gut.
Ja, und hat auch nochmal deutlich gemacht, selbst ein Spieler wie Ömer Toprak, der eine große Karriere hatte, der bei großen Vereinen gespielt hat, der große Trainer hatte, dass auch der das trotzdem noch braucht als Kapitän von Werder Bremen. Ich meine, er hat es ja in den ersten beiden Folgen nochmal gesehen, hat er es ja nochmal deutlich gemacht, auch nach der Saison, wie wichtig ihm das war, diesen Wiederaufstieg zu schaffen und welche Schmach das für ihn persönlich auch war, der Abstieg. Und trotzdem, dass auch so ein Spieler das noch braucht, dieses Vertrauen, wie wichtig das ist, dass ja, der Vorgesetzte im Endeffekt, der Trainer, der da den Weg vorgibt, dass der dir dieses Vertrauen gibt und dass du das auch wirklich spürst, dass es kongruent ist vor allem. So, also dass das nicht nur hohle Phrasen sind. Denn wenn wir gleich über Markus Anfang reden, glaube ich, werden wir viel über Phrasen, über Sachen, die gesagt werden, ohne dass man das Gefühl hat, der steht wirklich dahinter, reden. Und das ist, glaube ich, dann vielleicht einer der elementarsten Unterschiede.
Das fand ich aber auch super interessant, als Ömer dann eben gefragt wurde, so, ja, wie hast du das miterlebt, als das dann aufkam mit mit der ganzen Impfgeschichte? Und wie er dann gesagt hat, ja, soll ich jetzt ehrlich sein?
Genau.
Und er dann auch so, und da merkt man, glaube ich, auch, dass er selber ein sehr feinfühliger Mensch ist, was das Beobachten zumindest angeht. Ich weiß jetzt nicht, wie er privat so ist, aber als er dann eben gesagt hat, ja, ich habe dann da schon mal so ein bisschen ein Ohr beim Training drauf gehabt und da habe ich mir schon gedacht, okay, das stimmt und die Geschichte ist durch und das fand ich extrem interessant, und das zeigt, glaube ich, auch, warum er ein sehr guter Führungsspieler und ein sehr guter Kapitän ist, weil solche Qualitäten da, glaube ich, auch extrem wichtig sind, auch dieses Gespür und dieses ich höre dazu und kann das
Ich
dann
höre zwischen
entsprechend auch
den
einordnen.
Zeilen.
Ja.
Ja, was ich dann auch da im Gegensatz dazu fand, weil irgendwie, als immer das gesagt hat, war dir wirklich klar, dass der wusste, was da passieren wird in den nächsten Tagen. Also, er sich, also wahrscheinlich den Ausmaß, den konnten wir uns halt alle dann nicht vorstellen, aber dass er sicherlich schon irgendwie geahnt hat, was da in den nächsten Tagen passiert. Und im krassen Gegensatz dazu, Lücke, der das wahrscheinlich erst tatsächlich am Samstagmorgen für sich realisiert hat, was da eigentlich gerade passiert.
Und auch da angegriffen an Lücke, da kam ja jetzt vorgestern, keine Ahnung, nochmal ein paar Kommentare von ihm raus, von Lücke zu der Doku. Und da hat er nämlich auch gesagt zum Thema Impfskandal und Trainerwechsel. Also Lücke hat gesagt, mit der Hilfe von Ömer als Kapitän konnten wir das aber gut verarbeiten. Und den Satz finde ich da halt auch komplett aussagekräftig, so dass Ömer einfach da in dem Moment wirklich der perfekte Kapitän war, das früh gecheckt hat und dementsprechend auch mit der Mannschaft umgehen konnte und anscheinend den anderen da auch geholfen hat.
Ja, also man kann es ja wirklich so ein bisschen weiterspinnen, wenn man so feststellt oder Toprak das jetzt deutlich macht, so er hat da schon das zwischen den Zeilen lesen können, beziehungsweise anfangen wird, ich meine, die Spieler und der Trainer, die sind viel zusammen, die unterhalten sich nicht ausschließlich über das, was auf dem Trainingsplatz und was am Wochenende auf dem Platz passiert, sondern die reden ja auch über private Sachen miteinander. Corona war nun mal sehr prägend in der Zeit. Das ist ja das, was wir uns alle gefragt haben. Wie hat Markus Anfang das denn verheimlichen können, dass er dem Thema Impfen scheinbar so kritisch gegenübersteht, dass er es nicht macht, in dem Fall dann betrügt und sagt, er wurde geimpft. ohne dass das irgendwie einer mitbekommen hat. Aber klar, Toprak hat es scheinbar mitbekommen, also es hat ihn dann nicht mehr von den Socken gehauen, als dann klar war, okay, Markus Anfang ist nicht geimpft, hat über seinen Impfstatus gelogen. Aber wenn man das jetzt mal weiterspinnt, ist das natürlich eine wichtige Kompetenz, die ein Kapitän haben muss, diese Strömungen auch erkennen im Team sicherlich. So, was braucht das Team jetzt? Braucht das Team jetzt ja so ein bisschen den Daddy, der hier gut zuhören kann und eher so die Ratschläge gibt, oder brauchen die jetzt jemanden, der vorweg marschiert, der klare Worte findet, der Ansagen macht, so? Und offensichtlich kann Ömer Toprak beides ganz gut, denn es gab ja nochmal Szenen von der Kabinenansprache, die natürlich mehr so ein bisschen so, jetzt machen wir hier richtig Feuer in der Kabine und dann geht's gleich ab war. Aber in den Aussagen, die er da getroffen hat, finde ich, wurde ganz deutlich, dass er halt diese Kapitänsrolle halt auch auf verschiedene Art ausfüllen kann. Je nachdem, was halt gebraucht wird. So wie er das nochmal deutlich gemacht hat, das, was er als Spieler gebraucht hat, war Vertrauen vom Trainer. Aber das kann er halt scheinbar auch an seine Mitspieler sehr gut weitergeben. Führt bei mir dazu, dass ich dann jetzt, also eigentlich bin ich ja sehr fein damit, dass Toprak jetzt gegangen ist. Und auch mit dem, was wir geholt haben. Aber ich glaube, dass das natürlich menschlichen Verlust ist. Das ist mir jetzt erst durch die Doku bewusst geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Der natürlich schwer wiegt. So. Vielleicht aber auch ganz gut war, dass es dann diesen Abschluss hatte, nochmal mit Aufstieg und auch mit der Rolle, die Toprak in dieser ganzen Affäre einnehmen konnte, der Mannschaft diesen Halt geben konnte. Und insbesondere wenn jemand wie Niklas Füllkrug das dann so deutlich sagt, der ja jetzt nicht gerade mit wenig Selbstvertrauen ausgestattet ist. Das ist ja wirklich sehr ein sehr, sehr großes Lob auch an Ömer Toprak. Und ich hoffe auch, dass er das auch jetzt nochmal alles mitbekommen hat und dass ihm das auch gut tut, dass und ich hoffe auch, dass die Mannschaft ihm das sowieso schon zurückmelden konnte, wie wichtig er fürs Team war. Ja, lass uns doch mal tatsächlich dann überleiten zu Markus Anfang, zu dem Impfskandal, wie es ja genannt wird. Ich glaube, wir müssen nicht mehr drüber reden, über nochmal den gesamten Ablauf, wie Klaus Filbri ihn ja auch nochmal dargestellt hat. Das wussten wir ja dann auch mittlerweile alles. Das ist ja relativ zeitnah alles, auch stand es ja in der Presse und der Verein hat sich auch geäußert. Wurde jetzt natürlich nochmal da dargelegt, wie war der zeitliche Ablauf. Da war jetzt für mich zumindest nichts dabei, was mich dann irgendwie nochmal überrascht hat.
Mich hat was überrascht.
Okay.
Also abgesehen davon, dass mir durch die Doku auch nochmal klar wurde, wie schnell da alles passiert ist. Also Donnerstagabend hatten die sich zusammengesetzt, da hat er die Vorwürfe gegenüber der Geschäftsführung abgestritten. Freitagabend kam die Polizei, Samstagabend war das Spiel. Also diese drei Abende aufeinander, das fand ich erstmal krass. Und was, ich glaube, Baumann hat das gesagt oder Filbri, ich weiß es gar nicht, dass Anfang einen Status als Ungeimpfter bei Werder Bremen abgegeben hat. Das heißt, Werder wusste, dass er ungeimpft ist und dann gibt er beim Gesundheitsamt aber trotzdem einen Impfpass ab, in dem er geimpft ist.
Nee, also er hat zu Beginn, als er bei Werder eingestellt wurde, hat er gesagt, er ist ungeimpft und hat dann aber später gesagt, er ist mittlerweile geimpft, weil sonst wären die Quarantänebestimmungen ja nochmal andere gewesen. Dann hätte er ja viel auf der Quarantäne
gemacht. Er hat einen Impfpass gezeigt. Genau. Und ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt in der Bundesliga tatsächlich auch niemand sich die Impfpässe richtig angeguckt hat und gesagt, okay, da sind die Stempel drin, passt. Und wir haben das dann ja gesehen, nachdem Markus Anfang gegangen ist, wo er, glaube ich, 2 Tage später in Köln ohne irgendwelche Gründe 1 oder 2 Physios gegangen, wo ich denke, dass da auch mal jemand näher sich Impfpässe angeguckt hat.
Aber was ich meine ist, dass er im August bei Werder den Status angegeben hat, ich bin ungeimpft. Sein Impfpass stand ja dann aber, er wäre im Juli bereits geimpft worden. Das heißt, da war schon eine große Diskrepanz. So, also da hätte ja schon, also da passt die Geschichte ja schon nicht zusammen. Und genau. Das meinte ich damit.
Ja, klar. Als wir damals auch mit Marc vom Holstein Kiel Podcast 1912 FM da über alles aufgearbeitet haben, als war ja kurz zu dem Holstein-Spiel, haben wir auch darüber diskutiert, inwiefern Werder eine Rolle spielt, wo die Verantwortung von Werder ist. Und ich hatte damals ja gesagt, dass ich finde, man kann Werder nicht ganz aus der Verantwortung nehmen. Und ich finde, ja, mit der Info, die man da jetzt durch die Doku auch nochmal hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, ich hatte damals ein bisschen recht. Denn irgendwie, wenn dann jemand sagt, er ist ungeimpft, dann sein Impfausweis vorliegt und man sich den nicht mal so anguckt, um das festzustellen, dass es nämlich irgendwie da diese Diskrepanz gibt, Und da fehlt mir auch ein bisschen die Selbstkritik jetzt innerhalb dieser Doku. Der hätte zumindest mal ein, zwei Sätze zu fallen können, sodass Werder da halt auch zumindest nicht sorgfältig genug war. Das finde ich schon auch krass. So. Und das, da muss ich jetzt im Nachhinein sagen, doch, also Werder hatte da schon auch eine Mitverantwortung. Denn wenn ich drüber nachdenke, welches Privileg der Fußball auch in vielen Punkten in der ganzen Corona-Zeit hatte, dann ist damit nicht sorgfältig genug umgegangen worden. Man hat es danach anders gemacht. Das ist gut. Andere Vereine haben auch nachgezogen. Es war mit Sicherheit also auch nicht nur Werder. Aber ich,
Ich
auch
glaube, da
gerade
wurden
beim
sehr viele
Cheftrainer, es
ins
ist
Fessel
schon.
gepasst.
Es ist
Aber ich
schon,
glaube, dass da
ich.
auch eine Form von gewisser, ich nenne das jetzt mal Bremer heile Welt Naivität mit bei, dass da eigentlich niemand dran geglaubt hat, dass ein Bundesliga-Trainer so eine kriminelle Energie entwickeln kann. Und ich bleibe ja auch da, was ich eben schon gesagt habe. Ich glaube, kein Impfausweis in der Bundesliga ist vor Markus Anfang wirklich genau angeguckt worden. Da ist nur raufgeguckt worden, sind da die Stempel drin, sind drin, alles geil. Da hat keiner auf die Daten oder so geguckt. Und ich glaube, an dem Samstagmorgen sind in der ganzen Bundesliga alle Impfpässe kontrolliert worden auf Herz und Nieren.
Aber auch da nochmal Props ans Gesundheitsamt, weil die kannten
Ja.
diese Diskrepanz von August und Julia auch nicht. Und das, der Impfausweis soll ja auch nicht wirklich schlecht gefälscht gewesen sein, aber eben so, dass da, wenn da jemand drauf guckt, der Ahnung hat, nämlich Leute vom Gesundheitsamt offensichtlich, Gesundheitsamt Bremen, ich möchte nicht für alle sprechen, dass das dann erkannt wurde. Das finde ich halt richtig, richtig gut, weil ich meine, wir haben uns die ganze Zeit immer wieder übers Gesundheitsamt beschwert, so, ne? Die Briefe kommen halt 5 Wochen, nachdem du aus der Quarantäne wieder raus bist. Aber dass sowas dann funktioniert, finde ich richtig gut.
Ja, tatsächlich.
Also
Also auch.
danke, eigentlich müssen wir uns bei denen bedanken, dass wir jetzt aufgestiegen sind.
Auch das Gesundheitsamt hat seinen Anteil am Aufstieg, das ist klar. Hatte das nicht Maxi auch in seinem Werder-Saisonrückblick-Video? Das Gesundheitsamt nochmal drin
Ja,
in dem.
stimmt. Ganz am Ende kam das Gesundheitsamt ins
Ne?
Bild, ja.
Ja, also das war schon krass. Gut, stimmt, das war doch nochmal was, wo man vielleicht nochmal eine Info mehr hatte, dank der Doku. Aber was ich auch wirklich interessant fand, waren die Aussagen vom Mannschaftsarzt, der da diese persönliche Enttäuschung nochmal so deutlich gemacht hat. So dieses sich betrogen fühlen und
Vor allen
dieses.
Dingen als Arzt, der Ahnung davon hat.
Ja, auch das, aber Füllkrug hat es ja auch nochmal gesagt in dem Interview oder in dem Gespräch mit DAZN jetzt über die Doku, auch dieses, ne, ob er geimpft ist oder nicht, ist das eine, aber dieses Lügen, das geht gar nicht. Und ich glaube, das macht das auch nochmal deutlich. Markus Anfang dachte halt, er kann nicht Cheftrainer bei Werder sein, wenn er ungeimpft ist. Gut, er hat es auch begründet mit, weil die können sich keinen Cheftrainer erlauben, der ständig in Quarantäne ist oder sich so viel testen muss, dies, das. Ich hatte den Eindruck, dass Werder schon mit Markus Anfang auch zusammengearbeitet hätte oder versucht hätte, eine Lösung zu finden, wenn er weiterhin ungeimpft ist. Zumal dazu kommt, sie haben ihn ja eingestellt mit dem Status ungeimpft. Also
Genau das, ja.
das passt ja auch schon wieder nicht zusammen, was er da sagt. Und was der Mannschaftsarzt auch nochmal deutlich gemacht hat, dieses persönlich enttäuscht fühlen und wie viele Menschen Markus Anfang damit wirklich verletzt hat auf dieser persönlichen Ebene, dieser Vertrauensbruch, der einfach da war, das haben die Worte vom Mannschaftsarzt ganz deutlich gemacht, der sich ja sogar noch sehr um gemäßigte Worte bemüht hat. Das hat man ja auch daran gemerkt, dass er das eigentlich zu harmlos ausgedrückt hat mit Fauxpas, wenn man das überhaupt so nennen darf. So, nein, das ist kein Fauxpas, das ist auch kein Fehler, den Markus Anfang gemacht hat. Leute, ein Fehler ist, wenn mir etwas unabsichtlich passiert, dann habe ich einen Fehler gemacht. Markus Anfang hat keinen Fehler gemacht. Markus Anfang hat vorsätzlich gehandelt. Und für mich ist es einfach ein elementarer Unterschied. So, ob ich einen Fehler, ich kann Fehler machen, ich kann mich nicht für jeden Fehler, ich kann um Verzeihung bitten, aber vielleicht ist nicht jeder Fehler verzeihbar. Aber was Markus Anfang da gemacht hat, war kein Fehler, das war kein Fauxpas, das war wesentlich weitreichender und deswegen ist diese
Kriminell.
persönliche Enttäuschung auch so groß bei allen.
Das, was Max ja
Was
auch
ich aber
gesagt
cool
hat, so
fand.
alle wurden verarscht. Also er hat ja gesagt, ne, nicht nur, also der Verein, wir Fans, wir alle wurden einfach komplett verarscht. Und das habe ich auch sehr gefühlt, als er das gesagt hat.
Ja. Der Schlund der Hölle hat sich über Werder Bremen aufgetan und sie verschluckt.
Der Höllenschlund
Ja.
unterm Stadion.
Genau. Aber was ich halt auch gut fand, ist, wie Klaus Föbel gesagt hat, du hast eine Problematik mit dem Impfen. Das ist okay, da gibt's zwei Möglichkeiten aus der Sache. Die eine ist, du testest dich öfter und du lebst mit den Konsequenzen von Quarantäne. Oder du fälschst einen Impfausweis.
Ah, und jetzt kann mich, da kann mich Kim jetzt auch
Ja.
dann gleich runterholen. Da rege ich mich jetzt nämlich drüber auf. Er hat ja im Nachgang und gerade auch im Sportstudio gesagt, er hätte sich ja extra doll an die Regeln gehalten und die ganze Zeit Maske getragen. Junge, bei all den Bildern, die wir da in der Doku gesehen hat, hat er nie eine Maske auf. Und wenn er
Nimmt
eine
sie
Maske auf
teilweise
hat,
ab
dann
dann im
schief.
Kontakt?
Ja! Vor allen Dingen, Entschuldigung für die Lautstärke jetzt, aber vor allen Dingen auch im Zug. Im Zug, wo Maskenpflicht ist, und klar haben die ein Abteil wahrscheinlich für sich selbst gehabt, aber auch da Maske nicht auf, wo ich mir so denke, wen willst du eigentlich verarschen? Dann sag das halt nicht. Sag doch einfach, dass du Scheiße gebaut hast und dass du Menschen in Gefahr gebracht hast und was weiß ich. Aber dann lüg doch nicht noch da, noch mal rauszukommen und zu sagen, ich hätte immer Maske getragen und besonders doll aufgepasst. Offensichtlich ja nicht. Wir haben es ja gesehen. So klar, das sind jetzt nur Ausschnitte, aber die reichen mir da schon, um mich drüber aufzuregen.
Ganz ehrlich, es ist im Kontakt, im persönlichen Kontakt mit den Spielern. Er kommt mit Maske rein, zum Beispiel in ein Gespräch mit Duxch, und nimmt die Maske direkt ab, während er im kleinen Raum ist mit mehreren Personen und sowas alles. Und das, ehrlich gesagt, und er weiß, dass da steht ein Kameramann, auch wenn es eine GoPro ist, meinetwegen, die wissen, dass sie die ganze Zeit gefilmt werden. Jetzt mal blöd gesagt, Digga, wenn du es nicht mal schaffst, wenn die Kamera läuft, irgendwie so zu tun, als wenn du dich an die Regeln hältst, dann soll ich dir glauben, bei allem, was du schon gelogen hast, was jetzt hier nochmal deutlich geworden ist, was da schon deutlich ist, aber dann sollen wir dir glauben, okay, das stimmte. Und dann muss man tatsächlich dieses Sportschau-Interview, kriegt auch nochmal nochmal eine andere Relevanz, finde ich, mit teilweise den Aussagen, die er dort getroffen hat. Die Verpflichtung Dynamo Dresdens von Markus Anfang, ganz ehrlich, wenn ich Spieler bei Dynamo Dresden bin und der Typ will mir was erzählen, ich würde die ganze Zeit denken, was willst du, Löwenkobold, eigentlich mir erzählen, was ich hier irgendwie an Verantwortung für den Verein, für die Stadt und was ich habe? Denn dass er ja scheinbar so ein Typ ist, der viel über dieses so empowern und hier und da und wir müssen das für die tun und hier und das ist so und so und immer diese klaren Aussagen, wo ich ja noch sagte, fand ich eigentlich ganz gut und sowas alles. Spoiler. Was ich mir schon gedacht habe, nach Folge 3 und 4 halte ich Markus Anfang für, also dieser leicht sympathische Eindruck, der entstanden ist, der ist verflogen. Ich halte ihn für wirklich der Lügenbaron, was in einer Tour. Es wird nochmal deutlich, als es um den Konflikt von Füllkrug und Fritz, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, geht, wo er dann erzählt, alle haben ihn auseinandergenommen, Fülle, und ich habe ihn verteidigt, ich habe ihn verteidigt, und ich denke einfach so, hä? Das stimmt doch überhaupt nicht. Wo hast du das denn gemacht? Du hast den sogar das Gegenteil. Während dieser Konflikt lief in den Katakomben, hat Markus Anfang oben in der im Interviews gegeben, in der Mixed Zone, wo er Füllkrug bei zwei verschiedenen Interviewpartnern mal direkt auseinander nimmt nach dem Spiel. So. In
Vor
dieser
allen Dingen.
Aussage im Gespräch erzählt er die ganze Zeit, wie schlecht Füllkrug quasi ist. So, und der allein in wie vielen Punkten der einfach lügt, so, und das macht es für mich noch unvorstellbar. Also eigentlich müsstest du als Dynamo Dresden sagen, also schade, dass wir jetzt hier einen gültigen Vertrag mit dir haben.
Jeder kriegt den Trainer, den er verdient.
Vor
Vielleicht
allen
ist
Dingen,
es.
das Ding ist ja auch, wenn er da, oder wie er da gesagt hat, von wegen, ich habe den überall geschützt, so, da habe ich gedacht, Junge, das ist dein Job.
Ja,
Also,
auch das.
worüber reden wir denn hier gerade? Du musst doch als Trainer immer vor deiner Mannschaft stehen, weil das kann doch nicht funktionieren, wenn du deine Mannschaft unterwanderst. So, was bist du dann für ein Trainer? Du musst immer vor deinen Spielern stehen. Immer, immer, immer. Und klar, ich sehe das aus einer total pädagogischen Perspektive und deswegen bin ich da mit bei den ersten beiden Folgen schon nicht mit ihm warm geworden. Einfach, wie er mit den Spielern auch redet, das hat mir einfach aus so einer pädagogischen Sicht, und ja, ich arbeite mit Kindern, das ist dann nochmal was anderes, aber auch die jungen Spieler, so meiner Meinung nach funktioniert das nicht, so wie er mit denen redet. So, aber auch da, jeder hat da vielleicht einen anderen Umgang, den er braucht. Manche müssen angeschrien werden, manche nicht. Aber auch wie Maxi gesagt hat, ne, ihn hat das nie weitergebracht, wenn er angeschrien wurde. Und ich glaube, das ist in den seltensten Fällen der Fall, dass das funktioniert bei jungen Menschen. Und dann auch bei einem Lücke, der schon ein bisschen älter ist, dann da zu sagen, ja, wie sollen wir denn jetzt mit ihm umgehen und was mache ich denn, wenn der Mannschaftsrat sowas sagt? Du bist der Trainer, du sagst da dem Mannschaftsrat dann, Leute, so funktioniert das nicht, rauft euch wieder zusammen, wie, ist mir egal. Also das ist zumindest meine Art des Verständnisses, wie man mit einer Mannschaft, wie man mit jungen Menschen umzugehen hat.
Vor allen Dingen, dass bei diesem Satz, was mache ich, wenn der Mannschaftsrat nicht mehr mit Lücke zusammenarbeiten will, das zeigt eigentlich, wie wenig er wirklich an der Mannschaft dran war, wenn er tatsächlich glaubt, dass der Mannschaftsrat sowas zum irgendwie Anlass nimmt, Lücke, nicht mehr mit Lücke zusammenarbeiten wollen. Weil das hat die Mannschaft in den Jahren davor auch gemacht, die klären ihre Sachen untereinander. Das haben sie ja schon vor dieser Sache geschafft. Und da habe ich einfach nur gedacht, so, Alter, nee.
Er will sich da einfach aus der eigenen Verantwortung stehlen. Ja. So, ganz ehrlich, das ist es doch nur. Eigentlich will er, dass andere die Entscheidung treffen. So. Und ganz ehrlich, mit der Entscheidung, die getroffen wurde, denn im Endeffekt haben die Entscheidung dann Fritz und Baumann getroffen. Natürlich auch Clemens Fritz sogar maßgeblich, weil er war ja auch derjenige, der diesen Konflikt hatte, die dann gesagt haben, nein, wir stellen ihn jetzt hier nicht auf den Sockel und hier schütten Schimpf und Schande über ihn aus. Das funktioniert so nicht, sondern er muss noch Teil der Mannschaft sein. So. Und Markus Anfang bricht es dann ja sogar, und das zeigt eigentlich dieses fast schon widerliche Kalkül, bricht es ja nur auf den sportlichen Wert hinunter. Er sagt nur, wenn ihr sagt, er hat noch einen sportlichen Wert für uns, okay. Und das ist so ein Satz, wo ich richtig Kotzreiz verspürt habe, wo ich dachte so, Digga, was ist denn mit dir los? Ey, du arbeitest immer noch mit Menschen. Und ja, klar ist er der Trainer und der sportliche Erfolg ist maßgeblich für Werder Bremen, damit dieses Business weiterläuft. Nur, er hat scheinbar überhaupt kein Gespür dafür, wie wichtig denn aber überhaupt die Chemie, diese Stimmung, wie mit den Menschen umgegangen wird, wie ich mit diese fehlende Empathie bei ihm, wird dann nochmal so deutlich, weil er bricht's nur auf, hat er jetzt Tore geschossen oder nicht runter. Nicht, welchen Impact hat er denn sonst für die Mannschaft so? Und das fand ich auch heftig, diesen Satz. Und Füllkrug hat es jetzt, glaube ich, auch nochmal gesagt, als er die Szenen gesehen hat, er kannte ihn ja vorher noch nicht, dass er sich richtig erschrocken hat, wie da über ihn gesprochen wird. Und nochmal dankbar ist für die Worte von Fritz und von Baumann. Was natürlich super ist, weil Fritz und Baumann sind noch da, Markus Anfang ist zum Glück weg, Füllkrug ist auch noch da. Also das hilft jetzt ja vielleicht sogar auch nochmal, um diesen Zusammenhalt zwischen Team und Führungsebene vielleicht nochmal so ein bisschen weiter herzustellen, zumindest bei jemandem wie Füllkrug, der auch Führungsspieler ist. Aber da sind Sätze gefallen, die gehen halt überhaupt nicht klar und die machen eigentlich nochmal deutlich, unabhängig vom Impfen mit Markus Anfang, wäre das nie im Leben was geworden. Das ist, glaube ich, ein Trainer, der hinterlässt so viel verbrannte Erde im Endeffekt, was dir in dem Moment gar nicht so klar ist. Wahrscheinlich waren sie in Kiel froh, dass er weg war. Beim FC war ich zumindest in der Fanszene, dass sie sehr froh waren, als er weg war. In Darmstadt waren sie im Endeffekt auch froh, als er weg war. Dass der jetzt noch einen Job gefunden hat, ja, dann ist es halt Dynamo Dresden. Kirsten hat es gesagt, vielleicht kriegt auch dieser Verein den Trainer, den dieser Verein verdient. Weiß ich nicht. Aber das ist ja einfach scheinbar ein Typ, der gar nicht geht. Und ich finde es gut, dass Werder ihm nochmal eine Bühne gegeben hat. Und zwar völlig unkommentiert, ihn einfach hat sich nochmal äußern lassen. Denn Markus Anfang stellt sich in diesen Aussagen im Endeffekt nur selber bloß.
Jo.
Also der einzig schlaue Satz, den er gesagt hat, war in der Rede, als er sich verabschiedet hat von der Mannschaft. Und da hat er gesagt, über allem steht der SV Werder Bremen. Und das hat er komplett unterwandert mit seinem Verhalten. Komplett. Eben. Also deswegen er sagt über allem, Nein. Das sind dann wieder diese Phrasen. Und auch als dann nochmal das Interview mit ihm geführt wurde, dann quasi nach der ganzen Geschichte und wie er dann einsteigt mit grausam. Ich weiß nicht, ob das jemals schon mal jemand erlebt hat. Ist das dein Ernst? Es gibt Menschen, die erleben viel schlimmere Sachen, an denen sie nicht selber schuld sind. Du hast dich aktiv dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Du hast dich aktiv in diese Situation gebracht. Und ich kann das verstehen, dass das hart ist, dass man irgendwann denkt, okay, ich komme da nicht mehr raus. So, da kommt Lüge auf Lüge auf Lüge. Das baut alles aufeinander auf und dann bricht das Ganze ein. So klar, schwierig, aber das waren alles deine Entscheidung. Du hast jede einzelne Lüge für dich so getroffen. Und du hättest das nicht machen müssen. Gerade bei einem Verein wie Werder Bremen, wo man weiß, okay, wir sind hier nicht in Köln, wir sind hier nicht auf Schalke, wo alles ein bisschen nervöser ist, wo alles schneller kaputt geht, schneller jemand entlassen wird, so. hier hast du eigentlich mehr Ruhe im Verein, auf die du vertrauen kannst, und sich da dann so als Opfer darzustellen und zu sagen, oh, es war so furchtbar für mich und ihr könnt euch das gar nicht vorstellen und ja, ich wollte unbedingt Trainer des SV Werder Bremen bleiben. Ja, genau das. So.
Und anstelle auch einfach zu sagen, so, ich hab das vielleicht aus den und den Gründen gemacht, aber es war einfach mega scheiße von mir und war dumm und alles, was daraus konsequenterweise danach passiert ist, ist meine eigene beschissene Schuld. Es tut mir leid. Ich habe dem Verein Schaden zugefügt. Das ist, diese Sätze sind halt einfach nie von ihm gefallen.
Also ich muss sagen, als diesen Schmerz, den er dafür spürt hat, den habe ich ihm auch abgenommen tatsächlich. Aber ich glaube, der ist natürlich auch daraus entstanden, aus dieser Hybris zu glauben, dass er damit durchkommt. Das muss man ja auch mal festhalten. Zu denken, dass man mit diesen Handlungen, mit diesem auch, diesem Gelüge die ganze Zeit, dass man damit durchkommt. Wie lange wollte er das denn machen? Das ist ja auch so ein Ding. Was ist denn das auch für eine Haltung? Und der konnte sich gar nicht vorstellen, dass er damit auf die Schnauze fällt. Daher auch diese Hybris, sich dann in dieses Interview zu setzen. Ganz ehrlich, das ist ja auch saudämlich. Wofür? Warum macht er das? Ich meine, für uns ist es super. Und ich finde es gut, dass es keinen jetzt plötzlich gab, dass es jetzt irgendwie nochmal so ein Voice-Over gab oder sowas alles. Das braucht's nicht. Die Aussagen stehen für sich und zeigen ihn, glaube ich, so, wie er ist. Und ehrlich gesagt hat er gedacht, er kann sich damit ein bisschen reinwaschen. Ich sag, bei mir hat das überhaupt nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil. Durch das, was er dann nochmal gesagt hat, finde ich das, was er gemacht hat und wie er sich verhalten hat, das passt noch besser zusammen. Das war kein Fehler, auch ich bin wieder dabei, es war kein Fehler, sondern das hast du alles vorsätzlich getan. Du hast gedacht, du kommst damit durch. Das machst du jetzt auch nochmal deutlich. Digga, wenn du unbedingt Trainer von Werder Bremen sein wolltest, dann sprich doch mit dem Verein, wie das denn klappen kann. Wir haben gerade schon gesagt, die haben dich eingestellt, da warst du ungeimpft. Vielleicht hat er vorher gesagt, er will sich doch impfen lassen, dies, das. Wo ich auch sagen muss, ja, dann lüg doch da schon nicht rum. Was ich finde, da von seinen Aussagen passt wenig zusammen und das macht es dann aber nochmal deutlich. Dadurch passt das Gesamtbild zusammen, was er für ein Typ ist. So. Und
er hat ja auch wirklich nicht aufgehört zu lügen. Also ich meine, keine Ahnung, aber wie er auch nochmal sagt, so ja, ich oder wir haben uns jetzt dazu entschieden, zurückzutreten. So, das ist das Beste für den Verein, wo ich auch so dachte, der Verein hat auch nochmal ganz klar gemacht, dass das auf Druck von der Geschäftsführung, auf Druck von Werder Bremen passiert ist, dass sie zurückgetreten sind. Und ich glaube tatsächlich, dass der das sonst auch weiter durchgezogen hätte. Also, schwierig.
Man muss ja auch mal sagen, dass das Arbeitsrechtliche auch einfach bestimmte Konsequenzen hat, ne? Also wenn er zurücktritt, der Verein und der Vertrag aufgelöst wird, kein Gehaltsanspruch mehr ist und sowas alles, dass Werder ihm da ja im Endeffekt entgegengekommen ist und gesagt hat, so, wir machen das so und so, bevor wir hier vielleicht sogar zivil oder arbeitsrechtlich gegen dich noch vorgehen, weil du halt, das war halt, ne, es hatte schon eine Relevanz, ob du geimpft bist für deinen Beruf, für die Ausübung deines Berufes, zumindest wie du ihn jetzt ausgeübt hast hier mit bestimmten Lockerungen für dich etc., dass das ja auch nochmal in dieser Hinsicht hätte, bin ich ja der Meinung, hätte Werder eventuell auch nochmal tatsächlich rechtlichen Schritt einlegen können und irgendwie ist Werder ja auf ihn zugekommen, im Endeffekt zu sagen, ja, dann tretet ihr jetzt zurück und dann, in Anführungsstrichen, ist das für uns durch, weil wir uns jetzt auf die Mannschaft, auf den Verein konzentrieren müssen. Wir müssen das jetzt hier alles gerade biegen, was du auf angerichtet hast. Da können wir uns jetzt nicht noch um solche arbeitsrechtlichen Sachen kümmern. Und ich fand auch, wie er da vor der Mannschaft spricht, ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. War das sein Wunsch, nochmal zur Mannschaft zu sprechen? Ich weiß es nicht mehr. Oder hat
Baumi und er haben sich da nochmal abgesprochen und Baumi hat dann gesagt, ja komm, verabschiede dich doch nochmal von der Mannschaft, dann ist es eine rundere Sache. Ich glaube, so ist es ungefähr abgelaufen.
Das ist auch sowas, was Baumi tun würde.
Ja, ich weiß nicht, ob es so gut war, tatsächlich. Also in den Gesichtern hat man so ein bisschen ablesen können. Auch geil, wie Pavlenka einfach später dazu kommt. Das ist richtig gut.
Und ihn völlig ignoriert.
Ja, ich gehe jetzt erstmal frühstücken, lass mich in Ruhe.
Du Baum.
Ich auch dachte so, was, klar, einmal hat er da so auch noch weitergelogen so. Und ich habe mich schon auch währenddessen gefragt, was soll denn das jetzt noch bringen? Ich meine, das ist das Team, was er die ganze Zeit belogen hat, mit dem er so eng zusammengearbeitet hat, die er gefährdet hat ein Stück weit.
Ich glaube, Baumi hat wahrscheinlich auch gedacht, dass er einfach nur sagt so, ey Jungs, sorry, ich habe Scheiße gebaut, ich bin raus, viel Glück noch für die Saison. Und ich glaube, Baumi hat einfach, weil er einfach durchaus durch und durch ehrlicher, gutherziger Mensch ist, die Idiotie von Markus Anfang gnadenlos unterschätzt in dem Moment.
Baumann baut ihm da eine Brücke. Was macht Markus Anfang? Der geht nicht rüber, sondern geht auf der Mitte der Brücke, bleibt da stehen, klettert über die Brüstung und macht erstmal einen Sprung runter. Anders kann ich es nicht erklären. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Es war spannend,
Aber
nochmal zu
auch,
sehen.
ja, und auch da, was Ralf Wiegand dann auch gesagt hat, so, das hat gar nicht ins Selbstbild gepasst, so, ne? Wir sind die Guten, hat er gesagt, so von diesem Selbstgefühl von Werder Bremen. Und da habe ich mich auch komplett gesehen, so, ne? Erst das scheiß Wiesenhof und dann sowas mit dem Impfskandal und so, ne? Das passt doch gar nicht zu uns. Und ich glaube, das hat Werder auch so ein bisschen gedacht, so, wir müssen da jetzt nicht noch drauf gehen und da nachfolgen. Der ist hier einmal kurz verabschieden und dann ist die Sache für uns gegessen. Wir sind nicht die, die da jetzt noch draufhauen und da jetzt irgendwie noch unsere zivilrechtlichen Ansprüche nachgehen und so. Auch wenn sich das vielleicht einige gewünscht hätten. Ich glaube, in dem Moment war ich auch einfach so sauer, dass ich gesagt habe, verklag den komplett, gib mir Geld. So, wenn wir nicht aufsteigen, ist
Zerstört
es
ihn.
komplett deine Schuld. Ne? So, ich meine, stimmt ja auch irgendwie, genau. Und aber so dann mit diesen Worten, so wir sind die Guten, da habe ich das dann auch wieder irgendwie verstanden und gesagt, so ja, das ist nicht unsere Art, so wir sind die Netten, wir sind die, die Antirassismus-Schals machen und was weiß ich. Und ja, deswegen habe ich das dann auch jetzt auch irgendwie durch die Doku dann nochmal anders verstanden.
Noch mal kurz zu Ralf Wiegand und auch zu Maxi noch mal, auch wieder sehr viele schöne Dinge gesagt, beide, wo ich mich wiedergefunden habe oder die ich zumindest gut nachvollziehen konnte. Das fand ich ganz schön, auch gerade Ralf Wiegand so ein bisschen immer diesen einordnenden Kommentar, also vom Prinzip her gab es einen einordnenden Kommentar und zwar aus dieser Journalistenwarte von Ralf. Das fand ich sehr schön, das hat mir gut gefallen und auch in dieser, ja, schon fast Nüchternheit das nochmal so deutlich gemacht. Das hat der Doku auch gut getan, muss ich sagen. Also auch hier nochmal, filmisch finde ich die Doku wahnsinnig gut. Also das ist auch von der Dramaturgie her und sowas alles, ist es wirklich gut gemacht. Ja, Markus Anfang, ich würde sagen, wir machen die Kiste Markus Anfang zu, es sei denn, ihr habt jeweils noch was dazu?
Nö.
Nö.
Weil dann würde ich jetzt gerne übergehen zum Nachfolger von Markus Anfang. Ne? Wir kommen jetzt aus dem tiefsten
Können wir
Tal.
vorher noch über Cle ich habe noch Meinung zu Clemens Fritz und
Stimmt,
Niklas
das ist richtig. Wir
Füllkrug.
müssen noch Clemens Fritz und Fülle, wie er ja scheinbar mittlerweile genannt wird und nicht mehr Lücke. Was ich lustig finde, weil irgendwie ist Fülle das komplette Gegenteil von Lücke. Aber gut. Der
Lücken kann man
Konflikt.
füllen.
Wir hatten ja viel darüber gelesen damals und es gab Spekulationen, was ist gesagt worden, wie lief das ab und ich glaube, es gab sogar Spekulationen, dass Füllkrug Clemens Fritz irgendwie eine Backpfeife gegeben haben soll und sowas alles. Das jetzt aber nochmal zu sehen, wie heftig die sich da angeschrien haben. Uiuiuiui, Sina, wie
Das
ging
war
dir
richtig gut.
das?
Boah,
Das
also ich hab mir das tatsächlich dreimal angeguckt.
war krass,
Also ich hab beim ersten Mal habe ich nochmal
Fünfmal.
zurückgespult, weil ich dachte, okay, man hört vielleicht die genaue Aussage von Füllkrug. Leider ja nicht. Also was genau er gesagt hat, wissen wir einfach nicht. Da müsste man jetzt spekulieren. Aber dann auch, wie das eskaliert ist und wie Zetti Lücke Fülle dann zurückgehalten hat und das in diesem kleinen Kabinengang, oh, also das war echt, da dachte ich so, besser kannst du es in der Sitcom oder in einer Serie, Dramaserie nicht ausdenken. Und das war richtig krass.
Das waren richtig Kreisliga-Vibes. Da hat man das auch mal, also nicht
Ja.
unbedingt in dem, da hat man jetzt nicht den Scouting-Chef, der da steht, ist in der Kreisliga, gibt es das eher selten, eine Scouting-Abteilung. Aber das, also mit Mitspielern und sowas alles, habe ich das auch schon erlebt. Nicht ich selbst beteiligt, ihr wisst, ich bin Ruhepol, aber ich selbst habe das auch
Ja,
schon
ja.
mitbekommen. Das hat mir richtig diese Kreisliga-Vibes gegeben. Du hörst dieses Klackern von den Stollen auf diesem Fliesenboden und alles, es ist richtig aufgeheizt, die Stimmung. Und auch da, klar, gucken wir da aus einer Warte draus, wo wir wissen, es ist alles gut ausgegangen. Und das war der Wendepunkt, vielleicht sogar für die Saison von Niklas Füllkrug. In irgendeinem Parallel, ich meine, klar, in irgendeinem Paralleluniversum ist Werder nach dem Impfskandal zusammengebrochen und abgestiegen in die dritte Liga. So, wir gucken natürlich jetzt darauf als Erstligist wieder. Und es ist gut ausgegangen. Und wir können da auch über manche Szenen lachen und so. Und das war nicht das Ende von der Karriere von Niklas Füllkrug, diese Szene, wie sie sich anschreien. So, in dem Wissen, wie es ausgegangen ist, hat mir das wirklich richtig gut gefallen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Aber ich fand es auch so krass, wie Duxch dann auch in dem Interview gesagt hat, so, ich bin selber Stürmer, ich kann das voll nachvollziehen, aber vielleicht hat er das jetzt gebraucht. Und offensichtlich war das wirklich so. Also ich konnte mir das von außen so gar nicht vorstellen, dass das ein Moment ist, der dann zum Wendepunkt wird. So, für mich ist da eher so die Situation, okay, ab jetzt geht's noch weiter bergab. Aber dass die das gelöst haben, mannschaftsintern, dass er da mit der Geldstrafe dann anscheinend auch zufrieden war und Fritz und er sich dann auch wieder angenähert haben oder zumindest halt vertragen haben und dass das dann der Moment war, den er wirklich anscheinend gebraucht hat, um dann eben wieder Tore schießen zu können. Wow. Genial.
Und um einer der Hauptprotagonisten der Doku zu werden, denn danach ist ja scheinbar erst das so entstanden, dass vor allem Füllkrug sehr viel begleitet wurde von den Kameras oder von der Kamera in der Kabine.
Damit er keinen Quatsch mehr macht.
Genau. Also das fand ich gut. Kirsten, was sind deine Gedanken zu der Szene und dem, was daraus folgte?
Also die Sache ist halt, mir wird da halt einfach Clemens Fritz ein bisschen zu sehr aus der Sache rausgenommen. Mhm. Weil wir wissen alle, auch aus Erfahrungen, jahrelanger Erfahrung von Clemens Fritz auf dem Fußballfeld, dass er jetzt auch nicht so ganz nach Spielen, ob er teilgenommen hat oder nicht, die ruhigste Person ist. Also er und Lücke sind sich da relativ ähnlich in gewissen Dingen, dass die dann auch wirklich gerne mal ein bisschen ausflippen. Und ich erwarte halt eigentlich von jemandem, der in der Führungsposition ist, dass er auch merkt, dass er zum Beispiel einen Spieler wie Lücke, wenn der so hochgefuppelt ist und direkt vom Spielfeld kommt, ein Gespräch darüber, dass er wenn er einen Satz gehört hat, der ihm nicht gefällt, dass es völlig komplett unnütz ist, mit dem über sowas in dem Moment zu sprechen, sondern einfach zu warten, bis sie wieder in Bremen sind oder aus dem Bus ausgestiegen ist, bis halt einfach erstmal dieses ganze Adrenalin aus dem Körper ist und der einfach wieder ein bisschen runtergefahren hat. Und dann hat er halt auch einfach im Kabinengang, wo sie sich gestritten haben, dann hat er halt einfach Lücke ein bisschen weggeschubst. Und dass dann Lücke voll mit Adrenalin dann natürlich dann losgehen will, ist irgendwo dann auch klar. Ob es richtig ist, eine andere Frage. Aber die sind halt, glaube ich, dann so, wenn du direkt vom Spielfeld kommst, bist du mit so viel Adrenalin voll, da passieren dann halt so Sachen. Und ja, gut, Zetti war zum Glück da und ist auch groß und kräftig genug, um Niklas Füllkrug festzuhalten und konnte da sicherlich noch einiges verhindern. Aber ich finde halt einfach, Clemens ist da halt einfach, wird mir da ein bisschen zu sehr aus der Verantwortung genommen. Weil ich finde, als Führungspersönlichkeit musst du halt auch wissen, dass du selbst, genau eben wenn du selber auch Spieler bist, dass du ein Spieler, auch wenn er vom Feld kommt und irgendwas vor sich hin brabbelt und es dir nicht passt, dass das der wirklich undenkbar schlechteste Moment ist, ihn darauf anzusprechen. Er hätte ihn einfach, wenn sie wieder in Bremen sind, am nächsten Morgen gesagt, so komm, Lücke, komm mal her, wir müssen mal eben drüber sprechen, du hast das gestern gesagt, das hat mir nicht gepasst, du hast dich da selber, meiner Ansicht nach, hast du dich selber zu sehr der Verantwortung genommen, das ist nicht richtig, bla bla bla, und dann hätte Lücke wahrscheinlich auch gesagt, du hast so recht, tut mir leid, ich entschuldige mich, bla bla bla,
und Sache hätte weiterhin nicht getroffen. Gewesen.
Ja.
Aber seinen einen Satz von Clemens Fritz fand ich auch hart, wo, also er hat ja Lücke quasi, Füllkrug, vorgeworfen, von wegen, dass er die Mannschaft verantwortlich macht für sein Nichttreffen. Und er sagt aber in diesem Kabinengang von wegen, was du der Mannschaft damit antust. Und ihm dann da aber auch so eine Generalverantwortung einzuräumen und quasi dann ihm da auch die komplette Schuld zu geben, finde ich genauso unfair wie aus Füllkrugs Sicht der Mannschaft die Schuld zu geben. Also ich finde, da ist von beiden Seiten ein Ungleichgewicht, was diese Verteilung angeht. Und auch da wieder kluge Worte von Ralf Wiegand, wie er das dann eingeordnet hat, dass man da eben, dass das eine Gratwanderung ist und da beide eben einfach mal daneben gefallen sind.
Also die Sache ist halt auch einfach, Clemens Fritz und Niklas Füllkrug sind zwei Leute, die vielleicht nicht miteinander über Sachen diskutieren sollten, die eine gewisse Brisanz in sich haben, direkt nach einem Fußballspiel, an dem beide beteiligt waren. Weil da kommt nichts bei raus.
Ich finde es schwierig, da jetzt komplett irgendwie für mich ein Urteil zu finden, weil wir nicht wissen, was genau der Auslöser war, welcher Satz oder welche Formulierung, ob man die dann so hochhängen muss, etc. Das ist nochmal eine andere Frage, aber das ist ja jetzt auch nicht bekannt geworden. Das hat man sich ja scheinbar ganz bewusst
Nee.
für entschieden, das nicht zu sagen. Füku hat es jetzt ja auch nach wie vor
Ist
nicht
auch in
gesagt.
Ordnung.
Genau, ist in Ordnung, aber deswegen fällt mir das schwer, da jetzt tatsächlich irgendwie über einen von den
Ich
beiden den Stab
glaube,
zu
es ist halt
brechen.
einfach so eine Kakophonie, wo tatsächlich beide nicht ganz unschuldig sind. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und sie haben es für sich geklärt, dass es alles wieder in Ordnung ist. Sie hätten sich halt nicht streiten müssen, wenn beide Seiten gedacht hätten, so jetzt vielleicht nicht beste Minute darüber zu sprechen. Aber da sind beide, glaube ich, dann auch einfach zu sehr Hitzköpfe.
Wäre
Vermutlich.
ja auch unnötig, da jetzt nochmal im Nachhinein
Ja.
Öl ins Feuer so rum zu gießen,
Im
und die
Nachhinein
Aussage dann
hat
nochmal
die
hochzuholen.
im Nachhinein hat die Suspendierung von 3 Tage Lücke einfach gut getan, weil er vielleicht auch einfach mal von den 3 Tagen ein oder zwei einfach nicht an Fußball gedacht hat, sondern vielleicht mit seiner Tochter gespielt hat und einfach an nichts gedacht hat den ganzen Tag. Und vielleicht war das dann auch so dieser Katalyst, der ihm einfach dazu gebracht hat, wieder Tore zu schießen.
Vielleicht. Habt ihr sonst noch was zur Causa Fülle, Schrägstrich, Lücke, Fritz?
Nö.
Nö.
Gut, dann jetzt. Jetzt wird es ein bisschen, jetzt gibt es ein bisschen wholesome Content, denn auf Markus Anfang folgt Ole Werner. Und irgendwie alles, was dazu gesagt wurde, auch von Frank Baumann, hat mir schon ein gutes Gefühl gegeben, dass man sich irgendwie schon mit ihm zu ihm Kontakt aufgenommen hat, das da aber nicht zusammengepasst hat und man da aber trotzdem schon verabredet hat. Wir treffen uns nochmal, unabhängig davon, ob wir dich jetzt, also das, auch wenn quasi gar kein Job für dich verfügbar ist und du auch gar nicht kommen willst, um uns mal auszutauschen über Fußball, über den Blick auf den Fußball, für welchen Fußball stehst du, wie siehst du die Dinge überhaupt und allgemein, passt man da zusammen, passt Ole Werner zu Werder Bremen, passt Werder Bremen zu Ole Werner. Und das fand ich so gut irgendwie. Ich weiß nicht, ob das gang und gäbe ist. Keine Ahnung. Habe ich wirklich überhaupt keinen Plan. Aber das fand ich richtig gut zu sagen. Komm, wir müssen uns mal unterhalten. Und weil irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte gut funktionieren. Irgendwann. Jetzt gerade nicht. Und das ja auch gemacht hat, obwohl man Markus Anfang dann ja schon hatte und auch von ihm überzeugt war. Das hat Frank Baumann auch nochmal deutlich gemacht, dass er das für die richtige Entscheidung nach wie vor hält, Markus Anfang geholt zu haben mit dem, was man wusste und so. Und das gibt mir jetzt im Nachhinein noch mehr das Gefühl, ja, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, weil ihr habt euch die Infos geholt. Ole Werner, Sina, was hat das alles bei dir ausgelöst? Die Art, wie er kommuniziert hat, du hast davon gesprochen, du findest es so wichtig, die Art der Kommunikation, auch aus pädagogischer Sicht. Eigentlich müsste Ole Werner dir dann doch rundum gut gefallen.
Komplette Ole-Werner-Liebe. Und ich habe mich ja auch richtig auf diesen Kontrast gefreut, so in Kabinenansprache, aber generell, wie er redet. Und da gerade auch, das haben die Spieler ja auch immer wieder gesagt, so, dass er einfach eine Ruhe ausstrahlt, die bei ihnen ankommt und die ganze Mannschaft eben in diese Ruhe versetzt. Und das finde ich auch. Also da kommen keine Phrasen, kein pathetisches irgendwas von wegen so, ihr müsst jetzt das und das und bla 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 bla, sondern einfach wirklich dieses, ja, ich hole euch jetzt an dem Punkt ab, wo ihr seid und damit arbeiten wir. Und das hat ja anscheinend perfekt gepasst und einfach seine ganze Art, seine ganze Ausstrahlung scheint eben das zu sein, was perfekt zu dieser Mannschaft eben passt, was super funktioniert. Und ja, das ist, also ich finde das richtig, richtig gut und diese vierte Folge hat ihn noch mehr in mein Herz gebracht. Also richtig, richtig toll, wie er da als Person auftritt.
Kirsten, wenn du das alles so gesehen hast, wie die ersten Ansprachen sind von Ole Werner, hast du das Gefühl, klar, wir konnten ja nur aufsteigen mit diesem Trainer?
Also im Nachhinein ja, aber ich glaube, also ich hatte, also wenn ich das so sehe, ist es einfach, ich wäre mit ihm auch in der zweiten Liga geblieben. Also der hat, weil er einfach, ich habe so das Gefühl gleich gehabt, dass die Mannschaft sich sowas gebraucht hat, dass sie sich nach sowas gesehnt hat und wie ein Ertrinkender in der Wüste das auch richtig aufgesogen hat, was er so gesagt hat vor den Spielen. Und ich glaube, Ole Werner hat uns allen sehr gut getan. Und im Endeffekt dieser Master-Move von Frank Baumann, sich halt auch weiter mit dem Trainer, den er sehr interessant findet, von dem er aber wusste, dass der erstmal nicht verfügbar ist, den er aber wohl vom Gefühl her für Werder Bremen interessant fand, sich einfach weiter zu unterhalten und ihn so auch nach Bremen zu locken, wobei ich auch tatsächlich glaube, dass das menschlich mit den beiden ganz gut funktioniert. Also, oh, das ist alles so
Das
schön mit
zeigt ja
Uwe
auch,
Werner.
ja, aber das zeigt ja auch, wie nachhaltig Frank Baumann da gedacht hat und wie klug das im Endeffekt dann war, weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass das wirklich ein ausschlaggebender Punkt war, warum das dann auch so schnell in Anführungsstrichen geklappt hat.
Genau, und das ja auch in dem Wissen, okay, wir haben jetzt gerade eine richtig schwierige Situation und der Aufstieg ist wahrscheinlich kaum noch möglich. Wir müssen jetzt gucken, im Winter noch in eine gute Position zu bringen, aber dieses nachhaltigere Denken, wie Kirsten es gesagt hat, diesen Schritt weiter zu gehen. Und das ist eigentlich die wahre Baumann Masterclass, wie wir sie manchmal nennen bei Transfers. Nicht den kurzfristigen Erfolg, nicht den kurzfristigen Impact nur im Blick zu haben, sondern was ist denn mittel- bis langfristig das Beste für den Verein, ohne dass wir uns durch das, was jetzt ist, in eine Ausgangslage bringen, dass wir das Beste für den Verein gar nicht mehr erreichen können. Weil klar, du musst irgendwie noch trotzdem wettbewerbsfähig bleiben. Und das fand ich tatsächlich richtig gut. Und ja, es ist halt der komplette Kontrast zu Markus Anfang, ne? Es ist tatsächlich, wie unterschiedlich können zwei Menschen sein? Und trotzdem können beide Wege vielleicht Erfolg haben, aber das ist ja auch keine einfache Aufgabe, jetzt irgendwie zu folgen. Und vor allem ist es natürlich ein Riesenschritt von Holstein Kiel zu Werder Bremen, auch wenn Werder Bremen sicherlich nicht, ich sag mal, was die Infrastruktur angeht, zu den ganz großen Big Playern gehört, ist es trotzdem nochmal im Vergleich zu Kiel natürlich ein wahnsinniger Schritt. Vor allem für jemanden, der halt jetzt nicht die große Spielerkarriere hatte, aber der diesen Blick auf den Fußball scheinbar hat, der so gut zu Werder passt und der aber auch, ich glaube, so wie Ole Werner sich da präsentiert, der passt jetzt nicht nur bei Werder. Der kann auch bei, also ich glaube, das ist ein Typ, der so pragmatisch ist, der kann halt überall Erfolg haben. So. Das finde ich ja, dieses Pragmatische passt auch sehr gut zu gucken, wie ist denn die Mannschaft jetzt und deutlich zu machen, wir verändern hier jetzt nicht groß Dinge. Das ergibt jetzt überhaupt keinen Sinn, sondern wir müssen jetzt erstmal auf dem aufbauen, was wir haben und dann gehen wir den nächsten Schritt, dann gehen wir den nächsten Schritt. Und ich habe es getwittert, ich stehe dazu, ich möchte, dass Ole Werner mir bei jeder schwierigen Entscheidung im Leben zur Seite steht. Ole, gib mir mal bitte deine Nummer.
Gehe ich mit.
Wenn es bei mir schwierig wird, möchte ich dich bitte anrufen. Und dass du musst wahrscheinlich nicht mehr Ahnung davon haben, aber Ole Werner, nimm mir die Angst. Es ist
Die Ole
wirklich
Werner
krass.
Hotline.
Ja, tatsächlich.
Das
Also
ist vielleicht ein schicker Nebenverdienst für Werder.
stimmt. Aber auf der anderen Seite möchte ich, dass er sich schon auch noch viel mit der Mannschaft beschäftigt. Das scheint ja ganz gut zu funktionieren.
0195 Ole für alle deine Probleme. 5 € die Minute. Wir werden 0, nichts saniert.
Ja, so Live-Coach Ole Werner. Das finde ich auch
Ole
gut.
Werner Glückskekse mit den besten Sprüchen. Abreißkalender.
Auch, ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ich finde, und zwar Möglichkeiten, die ich besser finde, als jetzt das neue Merch mit Werner Bremen. Da
Oh Gott, ja. Nee, da steht nur Werner drauf,
Den
nicht Werner Bremen. Das macht es ja
Werner-Pullover.
noch schlimmer.
Ich
Ja.
glaube, ich glaube zu vermuten, dass Ole Werner das auch eher nicht so gut findet.
Ich
Bitte,
vermute
oh,
das
ich
auch.
hoffe, bitte, der zieht den mal an. Das wäre ja so
Nein, das macht er
witzig.
auf keinen
Das
Fall.
wäre halt einfach, ja, aber das wäre halt
Weil,
einfach pieklustig.
doch, ich glaube, Ole Werner zieht das an, was oben im Schrank liegt. Von daher ist. Von daher, wenn
Was
der
ihm
den.
der Zeugwart, was ihm der Zeugwart gibt.
Ja. Ja, aber auch da, der pragmatische Typ einfach. Und nicht im Sinne von hemdsärmelig, also was auch deutlich wird, sehr eloquent, sehr clever mit dem, was er da sagt und nimmt die Situation an. Auch wir da, ich sag mal so, man hat ja die Szene jeweils gesehen, wie sich die Trainer so ihr neues Büro angucken. So. Und bei Markus Anfang fällt irgendwie der Satz von seinem Kollegen, ja, ist jetzt schön groß das Büro oder irgendwie sowas, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie sowas in die Richtung. Und Ole Werner grinst da einfach verspitzt und sagt, jo, ich glaube, hier kann ich arbeiten. So. Das ist alles, was er da wieder dazu sagt, so nach dem Motto, so, jetzt zeig mir auch hier mal den Rest. So, das ist, ne, ich komme schon klar. So.
Auch als das Bild von ihm bei der Vertragsunterschrift gemacht wird, wo er dann erstmal nachgucken musste, keine Ahnung, ob er damit jetzt zufrieden ist. Und er dann sagt so, ja, ist okay. So, also sein ganzes Auftreten ist einfach so unfassbar sympathisch. Man mag ihn einfach direkt. So, ich würde den gern mal umarmen und sagen, danke, dass du da bist. So, das hatten wir lange nicht mehr.
Tatsächlich.
Er ist ein
Und
gesprächiger Thomas Schaaf.
ja, ich weiß gar nicht, ob diese Vergleiche immer so sinnvoll sind.
Sind sie
Tatsächlich.
nicht, aber so ein bisschen so vom Habitus ist er ein gesprächiger Thomas Schaaf.
Das kann sein. Ich habe mich weder mit dem einen noch mit dem anderen tatsächlich mal unterhalten. Von daher, auf jeden Fall das Humorlevel, der trockene Humor ist bei beiden ähnlich, das muss man sagen. Also, auf die Frage, was ein gutes Hinspielergebnis wäre, 21-0, den Gag traue ich auch Ole Werner zu. Ole Werner darf auch Dad-Jokes machen und die würden viel witziger rüberkommen, als wenn Markus Anfang die macht. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. So, die ist auch das, was er sagt. Ich meine, es gibt ja auch einmal die Szene, wo er die Mannschaft ein bisschen mehr anpackt und ein bisschen lauter wird und sowas alles, aber die Delivery ist irgendwie, ja, ich hab's schon gesagt, kongruent, die ist viel echter, die ist viel, die, das kaufe ich ihm alles ab, was er sagt. Das hat er nicht irgendwo gelesen, dass es jetzt clever wäre, das so zu sagen, sondern das kommt aus ihm, das kommt von ihm. Und deswegen funktioniert das halt auch, wenn er sagt, wir gehen den nächsten Schritt und dann gehen wir den nächsten Schritt. Und wenn es nicht gut läuft, fokussieren, was sind meine Aufgaben? So, und das kommt wirklich von ihm. Das ist so sein Handeln. Und das hat dieser Mannschaft so gut getan und hat uns dahin geführt, wo wir jetzt sind. Das, ne? Und wenn wir sagen, der Eklat mit Clemens Fritz und Füllkrug und dieses suspendiert werden und dann kam das erste Tor und hier und so, das war, dann ist der Knoten geplatzt. Wer weiß, ob das weiterhin unter Anfang dann auch so gewesen wäre bei Füllkrug und sowas alles. Ich glaube, auch Niklas Füllkrug hat dieser Trainer unglaublich gut getan. Klar, auch der Mannschaft
Ja.
und Stürmer profitieren natürlich auch davon, wenn eine Mannschaft dann besser drauf ist. Jetzt im Gespräch mit DAZN hat Füllkrug ja auch gesagt über die Rückrunde, in der Szene, als Ole gesagt hat, dass wir für den Aufstieg eine extreme Konstanz in der Rückrunde brauchen, habe ich Gänsehaut bekommen. So, und das ist tatsächlich, war bei mir ähnlich, ne? Das ist einfach, das ist ja gar nicht so ein großer, pathetischer Satz, den er da raushaut. Sondern es ist ja einfach so, ne? Wir müssen jetzt konstant punkten, so. Und jetzt tun wir alles dafür, dass das funktioniert. Und das fand ich einfach wirklich klasse. Und das hat mich ja mit allem versöhnt, wo ich mich vorher irgendwie aufgeregt habe, nochmal bezüglich Markus Anfang. Weil im Endeffekt, wozu hat es geführt? Es hat zu Ole Werner geführt. Und was wollen wir denn mehr?
Das war ja auch
Mehr
der
geht nicht.
Schlusssatz der Folge und ich fand das auch einfach richtig, richtig genial, dass das dann so zu Ende geht. So, du willst dich die
Jetzt
nächsten
bin ich auch
beiden letzten
gespannt.
Folgen sehen und so und ne, du weißt,
Ja.
dass das funktioniert, aber dieses Jahr, wir müssen jetzt konstant punkten und du weißt, dass das geklappt hat. Ich meine, wir haben in der Rückrunde 2 Spiele verloren. 2? So,
Wir
das
haben
ist
zwei Spiele unter Ole Werner
einfach
verloren,
gut.
ja.
Das ist nicht so
Ja gut, er
viel.
hat ja die komplette Rückrunde gemacht, oder?
Ja.
Ja, dann passt das ja.
Und noch ein bisschen von der
Also,
Hinrunde.
ja, insofern, also, ich bin super, super gespannt. Ich freue mich da so drauf und ich ärgere mich, dass es Mittwoch ist.
Ja, es ist jetzt noch, also hart bis dahin zu warten. Ihr, liebe HörerInnen, bei euch ist wahrscheinlich schon Donnerstag, wenn ihr die Folge jetzt hört. Von daher, ihr müsst nicht mehr ganz so lange warten wie wir jetzt, aber ja, man wollte es eigentlich durchbingen. Wobei, ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde es eigentlich gut, dass das jetzt häppchenweise rauskommt. Ich bin jetzt auch richtig heiß auf die letzten beiden Folgen, muss ich sagen. Obwohl ich weiß, was passiert. Das ist so, aber trotzdem weiß ich nicht genau, wie es passiert ist, was da noch lief und welche Einblicke da jetzt noch kommen. Denn es war super interessant, diese Inneneinsicht zu bekommen in dieser Phase, wo es nicht lief. Diese Inneneinsicht in dieser Phase, wo alles kaputt ging gerade. Aber ich freue mich jetzt auch auf die Inneneinsicht in der Phase, wo es läuft. So, und wo ja auch nochmal Rückschritte kommen und nochmal schwierige Phasen kommen, das gerade zum Saisonende. Und da bin ich halt auch gespannt, dieser Umgang von Ole Werner, der ja bei Holstein Kiel dem Zielaufstieg schon mal so nah war und wo dann alles ja schief lief, was nur schief laufen kann in den letzten Wochen der Saison, inklusive einer ja, Relegation, die auch extrem unglücklich lief. Und da bin ich jetzt gespannt, ob es da auch ein bisschen Einblicke gibt, ob da auch so ein bisschen Flashbacks bei ihm aufkamen, als es kurz vor Saisonende ja dann nochmal richtig schwierig wurde mit den Ergebnissen, die nicht mehr gepasst haben. Da freue ich mich richtig drauf. Wir haben auch zu diesem, worauf ich mich freue, haben wir auch eine Frage bekommen von einem Hörer. Ich rufe das mal kurz eben auf. Ich bin wieder top vorbereitet und habe das gerade eben schon geschlossen, das Dokument. Das war nicht so clever. Und zwar Nico fragt oder sagt, welche Überraschungen und welche Enttäuschungen gab es während der Serie? Sina, möchtest du anfangen?
Ha, Anfang.
Ach ja.
Also meine Enttäuschung bleibt natürlich, dass mir Frauen unterrepräsentiert sind, aber das hatten wir in der letzten Folge schon ausführlich genug. Und was ich tatsächlich nicht gebraucht hätte, waren die etwas ausführlicheren Spielzusammenfassungen, nenne ich es mal. Also das habe ich gerade in Folge 3, habe ich das nicht so gebraucht, weil an die Spiele erinnere ich mich tatsächlich noch ganz gut. Worüber ich mich gefreut habe, war das Paderborn-Spiel, weil ich da echt nochmal gedacht habe, wow, das war, ich habe es hier auf der Couch mit Freunden geguckt und das war so genial, so für mich eigentlich der Spiele der Saison. Aber das hätte ich, also diese Ausführlichkeit der Spielzusammenfassung hätten mir, waren für mich jetzt nicht so notwendig. Dann nehme ich gerne mehr in Sicht für. Und ja, die Rückkehr der Fans kam mir jetzt auch ein bisschen zu kurz. Da hätte ich mich drüber gefreut, wenn da ein bisschen mehr gekommen wäre. Aber sie gingen dann ja auch mal wieder weg. Also vielleicht kommt das jetzt in den letzten beiden Folgen nochmal. Aber ansonsten bin ich vollkommen zufrieden.
Kirsten, was war deine Überraschung und deine Enttäuschung bisher?
Also so richtig Enttäuschung habe ich nicht. Ich finde es halt einfach immer wieder überraschend, also auch wenn ich, wenn ich Baumann so einschätze von dem, was ich aus der Fanarbeit mit ihm kenne, einfach wie klar er einfach immer ist, wenn jetzt nicht 20.000 Leute vor ihm stehen, wie klar er ist, wie klar er spricht und einfach auch, wie mega er einfach auch Ansprachen dann noch findet. Also seine Ansprache so da bei dem Frühstück, nachdem Markus Anfang weg war und nachdem dann, die fand ich schon relativ gut an die Mannschaft. Und auch, wie er dann morgen in der nächsten Woche dann in die Kabine gekommen war und sagt, so, wir haben heute wieder einen neuen Trainer für euch. Und ich dachte so, ja, läuft hier super. Aber auch einfach, wie er das dann wieder so vorträgt, so, das ist, ja, nee.
Okay. Ja, bei mir,
Im
ich hab's vorhin.
Übrigen, Breakout-Moment von Maxi, diese beiden Folgen war einfach der Höllenschlund, der sich auftat.
Für mich war Überraschung war Ömer Toprak tatsächlich, diese, ne, was haben wir vorhin drüber gesprochen? Muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber das fand ich tatsächlich überraschend und hat ja mein Bild nochmal positiv weiter verstärkt von ihm. Und Enttäuschung, ja, ich hatte es ja gesagt, so ein bisschen die eigene Rolle bei der beim Impfskandal von Werder, dass das da zumindest jetzt innerhalb dieser Doku nicht so wirklich was Selbstkritisches gab. Das fand ich schon ein bisschen schwächer. Fehlende Frauen, ja, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ich gehe davon aus, das wird sich jetzt auch von den letzten beiden Episoden nicht groß ändern. Wobei wahrscheinlich man eher darüber diskutieren musste, wie es sein kann, dass dieses Umfeld des Teams offensichtlich ausschließlich nur aus Männern besteht. Das ist ja schon fast die
Und
Frage.
der weiblichen Physio, Laura.
Ja.
Und die Spielerfrau natürlich nicht zu vergessen. Ho, 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 ho.
Ja. Finde ich, weiß ich nicht, ob das jetzt schlimm ist, dass die nicht so eine große Rolle spielen. Es gäbe mehr
Deswegen ist ho, ho,
Rabattcodes
ho,
vielleicht auch.
ho. Nee, die haben wir tatsächlich bei den Werder-Spielerfrauen nicht.
Also
Wir
da
haben
sind,
keine
glaube ich, viele gute
Influencer
dabei.
innen.
Ja.
Ich glaube, mit Evelyn ist so die letzte richtige gegangen. Evelyn Selke.
Evelyn,
Das war
mit
die
Evelyn
von
und
Selke, oder?
Olivia. Und hier der komischen
Genau,
Olivia
Selke.
von Mö.
Mö,
Ja.
ja.
Den gibt's ja auch noch.
Evelyn macht
Kann
jetzt Rabattcodes für Schwangerschaftssachen.
Ja.
Ja, gute Nische, würde ich sagen.
Gut, Rabattcodes gab es jetzt bisher noch nicht in der Serie. Vielleicht gibt es ja nochmal einen Rabattcode für The Zone zum Ende in der letzten Episode. Oder für Produkte von Ammerländer. Kann auch sein. Ja, das
Ich kaufe
deswegen,
die
das
Milch
waren
sehr,
so
sehr
die
gerne, so ist
Enttäuschungen.
es nicht.
Kann ich nichts zu sagen. Ich
Ich
hole sie
kaufe eine
wahrscheinlich, ich
Kuh.
kaufe Milch hier vor Ort. Weiß ich nicht.
Du hast deine
Bio
eigene
oder
Hallig-Kuh.
Ammerländer?
Aber Werbung für Ammerländer würden wir machen, wa? Also falls
Ja.
da was
Also ich
kommt.
glaube, ich habe tatsächlich welche gerade im Kühlschrank, also es würde gehen.
Ja,
Ich
also
käme mir da nicht falsch bei vor.
noch ist unbezahlte Werbung, Ammerländer könnt ihr ändern. Ne? Sonst finden wir
Es
noch
ist,
viele
ihr
andere.
könnt da reingreifen, wo tatsächlich Union Brauerei versagt hat.
Genau, also wir machen auch beides. Wir können auch am Anfang eine Werbe-Roll machen und am Ende. Wir können auch eine Mid-Roll machen, ist kein Problem. Ne? Also
Milch
würden
mit
wir
Bier,
machen.
geht das? Ich meine Oreos mit Bier, warum nicht Milch mit Bier?
Ein Biermilchshake.
Okay, jetzt, man merkt, wir leben schon ein bisschen länger auf.
Uff, ja, uff. Ja, uff erstmal. Sina, deine DIN A4
Ja.
Seiten, was geben die noch her?
Gar nicht mehr so viel. Also mich hat es nochmal erstaunt, dass die Doppelspitze tatsächlich schon unter Anfang installiert wurde. Da habe ich mich dann aber auch gefragt, warum nicht einfach früher? So, also, ne,
Er war ja
man,
scheinbar nicht so
wie
ein
Duxch.
Füllkrug-Fan, ne?
Genau, ne, aber wie Duxch auch gesagt hat, so, dann hätten wir vielleicht jetzt ein paar Punkte mehr. Aber auch da wieder hätte, hätte Fahrradkette, so was willst du machen? Dann auch einfach so, ich freue mich immer, wenn ich meine Hut sehe. So, ich wohne nicht weit weg vom Stadion. Maxi läuft hier ständig durch die Gegend, wo ich denke, ach ja, ist nicht weit weg. ist quasi vor der Haustür und da freue ich mich einfach immer. Und das hat Lücke ja auch nochmal in diesem Interview gesagt. So, er fährt immer durchs Viertel auf dem Weg zum Stadion. Und wie diese Stadt den Verein lebt, das ist einfach dieses ganz besondere Werder-Gefühl, was ich aus anderen Städten und gerade aus Düsseldorf, wo ich die meiste Zeit meines Lebens da verbracht habe, nicht kenne. Und das vermittelt diese Doku auch einfach nochmal. Also, wie eng das verzahnt ist, gerade im Vorlauf mit den ganzen Stickern und den Wandmalereien, das ist einfach so ein guttunendes, wohlwollendes Werder-Gefühl, was einem da vermittelt wird, wenn man das sieht. Und was finde ich, die Doku einfach perfekt rüberbringt und das macht mir besonders Spaß.
Kirsten, hast du noch was, was du loswerden möchtest?
Ich liebe alles und oh, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Nein, Scherz, den müssen wir, glaube ich, noch 12 Mal machen. Aber nein, das Ding ist halt einfach wirklich echt gut aufgebaut und liebe Grüße an Markus Biereichel. Wir nehmen auch Werbung für Werder TV an. Aber das ist halt einfach echt hervorragend geworden. Das muss man wirklich so sagen.
Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Und schaut auch gerne auf weserfunk.com nochmal vorbei. Klickt auf unseren Shop, wenn wir hier schon Werbung machen. Da gibt es auch Merch von uns. Die Gewinne werden an den guten Zweck gespendet. Und hört auch in unsere regulären Episoden bitte rein. Da wird jetzt auch zeitnah folgen. Wer weiß, vielleicht ist die reguläre Episode auch schon entschieden und diese Folge kommt danach. Das kann ich gerade gar nicht versprechen. Schauen wir mal. Deswegen habe ich auch noch nicht gesagt, welche Nummer diese Episode hat. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen mal schauen. Ja, nächste Woche werden wir uns dann wieder treffen und über die Folgen 5 und 6 sprechen. Sieht ganz gut aus, dass wir dann auch wieder einen Gast haben und vielleicht auch ansonsten eine etwas größere Runde wieder aufnehmen, heute nur zu dritt. Ich bedanke mich bei Sina, vielen Dank.
Gerne, gerne. Ich danke dir.
Und auch vielen Dank an Kirsten.
Danke, Kim.
Und dann schließen wir mit einem Tschüss.